Es gehen in England wirklich oft so schauderhafte Geschichten vor, dass man nicht anders meint, als in der Türkei oder in China zu sein. Das Schrecklichste, was mir indes zu Ohren kam, fiel im November 1845 in Bradford vor. Ich will dieses Ereignis erzählen, weil es mehr als alles andere die Schattenseiten englischer Zustände charakterisiert und weil ich die geringsten Details dieser Affäre als wahr verbürgen kann. In einem Arbeiterviertel in Bradford starb ein 6 Wochen altes Kind und wurde auf dem Kirchhofe innerhalb der Stadt begraben. Die Mutter dieses Kindes war sehr arm. Sie begrub ihr Kind, wie es gewöhnlich die armen Leute in England zu tun pflegen. Sie kaufte nämlich für weniges Geld eine kleine Kiste, legte die Leiche hinein und erkundigte sich bei dem Totengräber, ob nicht sonst jemand in der Stadt gestorben sei, der in den nächsten Tagen begraben werde. Da dies der Fall war, so stellte sie sich mit ihrem kleinen Sarge zur bestimmten Zeit ein, und während man die Leiche eines Erwachsenen hinabsenkte, steckte der Totengräber den Sarg mit dem Kinde zu gleicher Zeit in dieselbe Grube. Dies ist eine alte Sitte in England, von der gewöhnlich die ärmsten Leute Gebrauch machen. Ein eigenes Begräbnis kostet nämlich wenigstens 5 Pfund Sterling. Die meisten Leute haben dies natürlich nicht aufzuwenden. Und die Leichen der Kinder werden dann bei Gelegenheit mitverscharrt, wofür der Totengräber nur 2 Schillinge in Anspruch nimmt. Das Kind jener armen Frau wurde auf dieselbe Weise zur Grabe gebracht. Eine Woche verfloss und niemand dachte vielleicht daran, dass von dem begrabenen Kinde je wieder die Rede sein würde. Da verbreitet sich plötzlich das Gerücht, man habe das kleine Geschöpf vergiftet. Man erzählt noch allerlei sonderbare Nebenumstände. Die Geschichte wird in einigen Tagen das allgemeine Gespräch des ganzen Arbeiterviertels. Und die Behörde sieht sich zuletzt veranlasst, die Sache näher zu untersuchen. Mein Freund Mac erhielt den Auftrag, das Kind wieder ausgraben zu lassen und es zu öffnen. Dies geschieht. Während er damit beschäftigt ist, erklärt eine alte Frau, die neben der Mutter des toten Kindes wohnte, der Doktor, der das Kind behandelt habe, sei an seinem Tode schuld. Er habe ihm ein solches Brechmittel eingegeben, dass das Kind im eigentlichsten Sinne des Wortes seine ganze Inside von sich gegeben habe und augenblicklich darauf gestorben sei. Man erkundigt sich, wer dieser Doktor ist, und lässt ihn kommen. Er erscheint und es findet sich, dass er nicht ein privilegierter Doktor, sondern ein Schreiner ist. Nach einem kurzen Verhör ergibt sich, dass er gewöhnlich Särge macht und nebenbei die Leute seiner Nachbarschaft als Arzt behandelt. Der Richter bemerkt ihm, dass dies sehr verdächtig sei. Das Kurieren vertrage sich nicht gut mit dem Särgemachen. Der gute Mann fühlt sich sehr beleidigt. Er versichert, diese beiden Handwerke schon seit 15 Jahren mit großem Erfolge betrieben zu haben. Man gibt ihm recht, dass es sehr einträglich sein müsse, zuerst die Leute gegen eine hübsche Gratifikation tot zu kurieren und ihnen dann noch die Särge zu machen. Der Schreinerdoktor wehrt sich mit Händen und Füßen gegen jeden Verdacht. Da ist Mac mit seiner Untersuchung fertig. Es stellt sich heraus, dass man das Kind zwar nicht vergiftet hat, dass die Quantität des auf einmal eingegebenen Brechpulvers aber so groß gewesen ist, um fast einen erwachsenen Menschen in Gefahr zu bringen, geschweige denn ein krankes, 6 Wochen altes Kind am Leben zu halten. Ein ungebrauchtes, noch im Originalpapier befindliches, sehr starkes Pulver macht dies noch gewisser. Man wirft also die Frage auf, in welcher Weise gegen diesen Schreiner auf gerichtlichem Wege zu verfahren sei. Wie in allen Fällen hatte er auch in diesem, nach Anwendung seiner Brechmittel, den Sarg fabriziert. Der Verdacht eines absichtlichen Verbrechens lag also nur zu nahe. Man debattiert lange Zeit und wird zuletzt darüber einig, dass nicht genug Beweise vorhanden seien, um die Sache zu einer Kriminaluntersuchung bringen zu können. Das Einzige, was man tun könne, sei eine Verfolgung des Schreiners, weil er ohne Erlaubnis die Funktionen eines Arztes versehen habe. Da aber ein solcher Prozess wenigstens 300 Pfund Sterling kosten werde und niemand gegenwärtig sei, der die Rolle eines Verfolgers übernehmen wolle, so sei auch kein Angeklagter da. Und man müsse sich darauf beschränken, dem questionierten Schreiner streng ins Gewissen zu reden und ihn vor weiterer Ausübung ähnlicher Kuren unter Androhung der härtesten Strafen zu warnen. Dies geschieht und die Sache ist beendigt. Der Instruktionsrichter entfernt sich, der Schreiner geht ebenfalls nach Hause und Mac packt die Leiche wieder in den Sarg ein. Ich frage meine Leser, ob man bei einer solchen Geschichte nicht glauben muss, eher in der Türkei als in England zu sein. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Bei seiner Untersuchung findet Mac, dass das Kind so sehr an der Syphilis gelitten hat, dass es dennoch schon in kurzem hätte sterben müssen, wenn es auch nie mit den Brechmitteln des Schreiners in Berührung gekommen wäre. Er untersucht deswegen auch die Mutter des Kindes und findet, dass sie schon seit 2 Jahren an derselben Krankheit leidet. Er erkundigt sich nach ihrem Mann, sie ist unverheiratet, hat aber längere Zeit mit einem Eisenbahnarbeiter gelebt. Dieser Eisenbahnarbeiter wird aufgesucht, er ist vor kurzem an demselben Übel, das er Mutter und Kind mitgeteilt, im Spitale gestorben. Was soll man zu einem Lande sagen, wo solche Dinge möglich sind, wo sie an der Tagesordnung sind? Jawohl, an der Tagesordnung. Denn in England wundert sich niemand mehr darüber. Dass Mac mir das ganze Ereignis mit der größten Gleichgültigkeit erzählte, als ich ihn unmittelbar nach Beendigung seiner Aventüre beim Händewaschen in seinem Zimmer antraf, das verstand sich von selbst. Mac ist ein Doktor. Aber dass die Presse diesen Vorfall kaum mit 5 oder 6 Zeilen erwähnte, das beweist, dass auch noch andere Leute als Doktoren mehr oder weniger zu Barbaren herabgesunken sind. Übrigens lasse ich meinem schottischen Freunde gern Gerechtigkeit widerfahren. Ich glaube nicht, dass ich je wieder einen Menschen antreffen werde, der sich mit einem solchen Heroismus und mit einer solchen Ruhe wie Mac unter dem unglücklichsten und verworfensten Volke der Welt herumschlagen wird. Als ich einst mit ihm in das Bradforder Krankenhaus trat, da richteten sich alle alten Weiber in den Betten empor, um ihren Freund zu begrüßen. Die Mysterien Bradfords kamen wohl nie besser ans Licht als infolge einer Arbeiterversammlung, in der man den Gesundheitszustand der Bewohner zur Sprache brachte. Man wählte einen Ausschuss, der genaue Nachforschungen über diesen Gegenstand anstellen, die gesammelten Tatsachen dem Publikum im Allgemeinen, namentlich aber den einflussreichsten Fabrikbesitzern und Kaufleuten mitteilen und endlich Vorschläge machen sollte, wie man einem Übel abhelfen könne, das inmitten einer der lebendigsten und am meisten prosperierenden Industriestädte des Königreichs zu einem solchen Umfang angewachsen ist, dass die gelindeste Schilderung fast übertrieben erscheint. Der Ausschuss jener Versammlung ging sofort ans Werk. Man teilte die Stadt in gewisse Distrikte und ließ die Einwohner derselben von einer Deputation von jedes Mal 3 oder 4 Personen besuchen, damit man sich genau davon überzeuge, einen wie großen Teil an Annehmlichkeiten des Lebens die heutige hochzivilisierte Welt dem Arbeiter zuerkennt. Wir finden, dass der Ausschuss seinen Auftrag gut vollzogen hat. Er gab einen Bericht über das Resultat seiner Untersuchung, aus dem wir einige wenige Fälle anführen, um dem Kontinent eine Idee zu geben, wie es mit den Bradforder Arbeitern bestellt ist. Der Bericht beginnt mit einer Adresse der Gesundheitskommission, gewählt in einer zahlreichen Versammlung von Wollkämmern am Montag, dem 5. Mai 1845, in der man zuerst seine Freude darüber ausdrückt, dass das Gouvernement beabsichtigte, den beklagenswerten Zustand großer Städte vor das Publikum zu bringen und dass die Arbeiter in Bradford sich verpflichtet fühlten, das ihrige zu diesem Zwecke beizutragen. Es heißt dann wörtlich weiter: Wir haben hier in der Stadt und in der nächsten Umgebung über 10.000 Wollkämmer, die größtenteils gezwungen sind, Werkstatt und Schlafzimmer an einem und demselben Orte zu haben. Die Art ihrer Beschäftigung nötigt sie, über einem Kohlefeuer zu arbeiten, welches bei Tage fortwährend in ihrem Zimmer brennt und das man auch häufig die Nacht fortglimmen lässt, um die Arbeit am folgenden Morgen desto mehr zu beschleunigen. Die gefährlichsten und tödlichsten Dämpfe verbreiten sich dadurch in dem geschlossenen, schlecht ventilierten Zimmer und werden fortwährend von den Bewohnern eingeatmet, welche unglücklicherweise kein anderes Eigentum haben als ihre Gesundheit und kein Mittel, um ihre Familie zu unterhalten, wenn die Kraft ihres Körpers bald und rasch schwindet und sie endlich den verheerendsten Krankheiten unterliegen. Ein hinreichender Beweis dieser Tatsachen zeigt sich in dem ausgemergelten Aussehen aller Opfer dieser traurigen Zustände, die stets einen frühzeitigen Tod herbeiführen. Sehr groß ist die Zahl der Witwen und Waisen, die von hier in die Welt hinausgestoßen werden. Es folgt dann im Allgemeinen eine Schilderung der Plätze und Straßen, in denen die Wohnungen der Arbeiter liegen, sowie ein Aufruf an Prediger, Ärzte und andere einflussreiche Leute, dem Bericht einige Aufmerksamkeit zu widmen und die später zu machenden Vorschläge der Arbeiter zu unterstützen. In der Aufstellung der Details finden wir Straße und Hausnummer eines jeden berichteten Falles verzeichnet, ferner die Zahl der Familienglieder, die Zahl der Zimmer jeder Wohnung, die Zahl der beschäftigten Personen, die Zahl der Frauen und Mädchen sowie die Dimensionen jedes Zimmers und die Art der Stoffe, welche bei der Arbeit benutzt werden. Aufs Geratewohl nehmen wir das Folgende aus dem Bericht. Fall Nummer 6. Kanonenstraße. Familie von 11 Personen, 5 weiblichen Geschlechts, 7 arbeiten im Hause, das aus 3 Zimmern besteht, 6 Personen arbeiten im Schlafzimmer, schlechte Ventilation, kein Wasserabfluss, Schweinestall, Schmutz. Fall Nummer 7, Handelsstraße, außerordentlich ungesund, unerträgliche Hitze, 3 Männer und eine Frau arbeiten in einem Schlafzimmer. 2 Personen, Vater und Sohn, wurden vor einiger Zeit infolge des fortglimmenden Kohlefeuers am Morgen tot gefunden. Fall Nummer 13. Daselbst. Dies ist ein Keller mit 2 Abteilungen. 3 Fuß niedriger als das Straßenpflaster, kein Wasserabfluss, fortwährender Gestank, Asche und Schmutz vor der Türe aufgehäuft. Ein erwachsener Mann erstickte vor kurzem in diesem Keller. Fall Nummer 15. Daselbst. Eine Frau liegt todkrank im Bett. In demselben Zimmer arbeiten 4 Personen. Das Zimmer ist 3 Fuß unter der Erde. Fall Nummer 1 bis 5. Millbank. Liegt im unteren Teile der Stadt neben einer Kloake, die sich durch das schmutzige Wasser und den Kot, der aus den nahen Fabriken dorthin geschwemmt wird, allmählich bildete. In der ganzen Gegend herrscht durch das stehende Wasser der fürchterlichste Gestank, die verdorbenste Luft. Hier wird in allen Wohnungen über Kohlenfeuer gearbeitet und die Menschen sind so zusammengedrängt, dass es für 33 Personen nur 7 Betten gibt. Fall Nummer 16 bis 18. Die Straße wird hier sehr eng und außer den gefährlichen Dünsten, die aus der Kloake aufsteigen, leiden die Bewohner auch noch dadurch, dass ihre Häuser von beiden Seiten durch sehr hohe Magazine und Fabriken überragt werden, die fast alles Licht fortnehmen. Fast alle Menschen sind hier krank. In diesen 12 Wohnungen halten sich 95 Personen auf. Sie besitzen 23 Zimmer und nur 24 Betten. 4 Personen also für jedes Bett. In Nummer 6 arbeiteten und schliefen Bruder und Schwester nur ein Zimmer und ein Bett. Die Schwester ist aber neulich ausgezogen, sie ist schwanger. Fall Nummer 21 bis 25. Dieselben Übelstände wie vorher, 55 Personen in 5 Wohnungen, 9 Betten, also nicht weniger als 6 Personen für ein Bett. Fall Nummer 28, ein Kohlenloch. 4 Personen einschließlich einer Frau schlafen dort. Dieses Loch, genau gemessen, ist 3 Fuß breit, liegt 5 Fuß unter der Erde. Dieses Kohlenloch gehört eigentlich noch zur Viktoriastraße. Fall Nummer 40, White Abbey. Ein Zimmer, 4 Fuß unter der Erde. In diesem Loch schlafen in einem Bett, das aus Abfall gemacht ist, ein Mann, eine Frau und 4 Kinder. Alle krank. Fall Nummer 83, daselbst. Ein Zimmer, 5 Fuß unter der Erde, eine Masse Dreck, ein Mann mit seiner Mutter, seiner Frau und 4 Kindern schlafen in diesem erbärmlichen Loch in einem Bett. Fall Nummer 109, wir fanden 4 Personen in einem Zimmer an der Arbeit, eine kranke Frau lag im Bett und ein totes Kind. Alle in einem Zimmer. Fall Nummer 119, Westgate. Dies ist eine schauderhafte Wohnung. 13 Personen liegen zusammen auf 2 Bündeln Stroh auf einer feuchten Steinflur. 4 unter diesen 13 Personen sind Frauen. Der Schmutz, das Elend und die Unsittlichkeit an diesem Orte sind fürchterlich. Fall Nummer 121 und 22 gelten für die ungesundesten Wohnungen in Bradford. In ihnen wohnen die ärmsten und verlassensten Arbeiter. Man gibt eine fürchterliche Beschreibung dieses Ortes. Die Unsittlichkeit ist hier an der Tagesordnung. Männer, Frauen, Knaben und Mädchen liegen halbnackt durcheinander. Diese wenigen Beispiele aus den Hunderten, durchaus ähnlichen, welche der Bericht des Ausschusses mitteilt, mögen zeigen, wie es einesteils mit den häuslichen Verhältnissen der Arbeiter aussieht und zweitens, in welcher Weise, in welcher Form sich der Gesundheitsausschuss seines Auftrags entledigte. Zum besseren Verständnisse des Obigen ist nur noch zu bemerken, dass das Wort Zimmer nicht durchgängig einen wohnlichen Raum bedeutet, sondern dass man auch Keller und ähnliche mit Steinen gepflasterte Löcher darunter versteht. Ebenso versteht man unter Betten sehr häufig auch einen alten Teppich, der von einer Wand zur anderen gespannt ist und gleich einer Hängematte zum Lager dient, ferner Strohsäcke mit einer Decke darüber und so weiter. Wenn man die Zahl aller in dem Bericht angegebenen Personen und Betten zusammenfasst, so kommt im Durchschnitt stets auf 4,5 Personen ein Bett.